Herzlich willkommen bei Trek Talk, Leben mit Star Trek, mit Sandra und Frank auf Außenmission.
Ja, wir haben jetzt 6.02 Uhr. Frank und ich sind auf seit 4.30 Uhr und sind jetzt auf dem Weg nach Eberswalde. Ja. Wir sind gespannt, was uns erwartet, ne, Frank?
Ja, Eberswalde.
Moin, moin.
Ach nee, das ist ja gequasselt, nur moin.
Ja, also ich habe jetzt meinen Kaffee besorgt, das war sehr wichtig. Und außer für ein kleines Frühstück fahren wir eigentlich jetzt erstmal nur Auto und sind sehr gespannt.
Ein Wochenende FedCon und schon sind wir wieder unterwegs. Aber über die FedCon müssen wir auch nochmal sprechen.
Ja, aber zu einer bisschen freundlicheren Uhrzeit. Deswegen, wir hören uns vielleicht später nochmal. Ciao.
So, wie man hört, gibt es keine Hintergrundgeräusche mehr. Das heißt, wir sind jetzt da, hoffen wir.
Ja, angekommen in Eberswalde. Die Aufregung steigt ein bisschen. Gleich mal schauen, wo wir überhaupt genau hin müssen. Ein bisschen Luft haben wir noch, so 20 Minuten.
Es ist doch mehr zentral, wie ich dachte oder wie wir dachten. Ich dachte auch, das wäre so ein bisschen außerhalb irgendwie. Aber es ist ja direkt mitten in der Stadt, im Zentrum, zwischen ganz vielen anderen Häusern.
Ja, aber ich bin sehr gespannt jetzt. Ich sehe noch keine Menschen rumstehen, auf die man Schlüsse ziehen könnte. Noch? Weil der Treffpunkt ist 10 Minuten vorher. Ja.
Ja, noch niemand, der ein Star Trek T-Shirt anhat. Aber überhaupt noch kein Mensch. Also könnte auch gar keiner ein Star Trek T-Shirt anhaben, außer uns.
Ja, wir sind gespannt und werden berichten hinterher.
Spannend. So, jetzt sind wir endlich im Raumschiff Eberswalde, saßen schon im Shuttle und im Transporter und im
und
Büro
im Turbolift, von meinst
Rottenberry.
Du?
Ja, das ist, ach, Turbolift, ja, das ist ja gar nicht der Transporter.
Ja, und es ist sehr überwältigend, wie viele Exponate hier sind und deswegen werde ich jetzt einfach schnell weitergucken. Es gibt so viel zu sehen.
Ja, um einen rum, überall sind Leinwände und Fernseher und überall läuft irgendwas und man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll.
Da, ich habe gerade Datas Kopf entdeckt mit Brent Spiners Autogramm.
Wow. Ja, ja, stimmt, der liegt da.
Und
rum.
Cisco's Baseball, falls es der echte ist. Ziemlich cool.
Und hier ist vom Fußboden bis zur Decke mehrere Regale mit, ja, man kann sagen, hunderten verschiedenen Picard-Figuren in allen Ausführungen, die man sich irgendwie nur vorstellen kann, als Würfel, als Original, als alles. Fantastisch. Ja. Also ich werde jetzt durch das Zeitportal gehen.
Ich bin schon drüben.
Sandra, schon in welcher Zeit bist du gerade?
Ich weiß es nicht. Zeitgefühl verloren.
Also ich bin ungefähr 10 Uhr. Ich gehe mal durch, vielleicht lande ich irgendwo... Nee, nicht in den 40ern oder 50ern.
Ich bin Christian, hi.
Christian.
Das ist unglaublich, was hier alles ist. Das ist echt spannend.
Hast du hier schon irgendwelche Highlights gefunden, die dir besonders gut gefallen?
Ja, hier zum Beispiel von der Borg Queen, dieses Überbleibsel hier aus Metall, ne? Dieser Schädel und mit Wirbelsäule. Also
ich habe da zuerst an den Terminator gedacht.
Ja, das war auch mein erster Gedanke.
Was
aber,
macht der denn hier?
Das ist tatsächlich eine Bohrkönigin. Und dann, da frage ich mich gerade, ist das eine Replik oder ein Original? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
Wir haben gerade festgestellt, man kann hier auch längst krabbeln und hat dann eine andere Aussicht und sieht dann nochmal 5000 andere Sachen.
Und wir haben auch festgestellt, wir könnten hier bestimmt 15 Mal durch den gleichen Raum laufen und würden trotzdem jedes Mal noch was Neues entdecken, weil man kann sich nicht vorstellen, wie unglaublich viele Exponate hier sind.
Hi, ich bin Katharin und heute zum ersten Mal hier im Raumschiff Eberswalde. Oh Gott, ich habe versucht, Fotos zu machen von den Dingen, die mich am meisten fasziniert haben, damit ich sie mir später noch angucken kann, weil gerade bin ich einfach völlig hin und weg, weil es so viel ist hier. ich würde mich gerne 8 Stunden hier einschließen und mir alles in Ruhe angucken. Also auf deine Frage genau zu antworten, ja und nein, alles und nichts. Ich bin noch beim Sortieren dessen, was diese großartigen Eindrücke hier alles bieten. Ich habe auch vorhin auf den Knien mir einiges angeschaut und das war, also ich habe so das Gefühl gehabt, eigentlich sind das 3 Räume, ne? Dieser,
ja, jede Etage nochmal.
Ja, sehr, sehr geil. Ist ja, die Zeit ist mir ein bisschen zu kurz, merke ich. Ich habe so ein bisschen so ein, ich werde gar nicht schaffen, mir alles anzuschauen und am Ende werde ich, so, kennst du das, wenn man so zu viel gesehen hat? Und gar nicht so richtig.
Und das später erst zu würdigen weiß. Kann, man ja. Hat das in dem Moment nicht genug zu würdigen gewusst.
Ja, ich hätte gerne jetzt so ein fotografisches Gedächtnis und würde gerne einfach alles scannen und dann mir das wahrscheinlich in den nächsten 3 Wochen hier gerne alles in Ruhe anschauen.
Wolfgang.
Es ist eigentlich, das große Ganze ist ein Highlight und nicht nur detailmäßig. Also hier sind, wie schon zu Benjamin sagt, lauter Kleinodien. Angefangen von den Kopien der Originalzeichnungen vom Set, auch das Set-Modell und dann vor allem diese ganzen Exponate, die er hier hingestellt hat. Das ist schon einfach fantastisch irgendwie und man, ja, es ist schon fast wie FedCon, nur ein klein.
Ja, und das 2 Wochen hintereinander.
Und das 2 Wochen hintereinander, ja. Das ja, nun, nach der FedCon ist vor der FedCon und deswegen ist es eigentlich schon ein absolutes Highlight, dass man hier sein kann.
Trek Talk. Leben mit Star Trek.
So, unsere Außenmission im Raumschiff Eberswalde haben wir nun erfolgreich beendet und sitzen jetzt hier gemeinsam mit Benjamin Stöber. Hallo Benjamin.
Hallo Sandra, hallo Frank. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
Wir freuen uns auch sehr, hier sein zu dürfen. Und wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass wir immer die gleiche Eröffnungsfrage stellen. Und zwar ist es die Frage, welches Gefühl verbindest du am ehesten mit Star Trek?
Zugehörigkeit, glaube ich. Ich fühle mich den Figuren sehr verbunden, bei den Abenteuern sehr, sehr mitgenommen. Und die Figuren erleben so ein bisschen das, wovon ich ausgehe, dass ich es wahrscheinlich nicht erleben werde, nämlich die Zukunft des 23., 24., 22. und 32. Jahrhunderts. Und deshalb würde ich sagen, ja, das ist doch sehr weit in der Zukunft. Und da aber auf eine gewisse Weise durch die Augen der Figuren, die dann auch wieder meine Fantasie beflügeln, dabei zu sein und eben nicht nur aus allem, was wir wissen, wertschätzen zu können, was gewesen ist, sondern auch eine Idee davon zu bekommen und sich zu überlegen, was könnte sein, das finde ich total spannend. Und deshalb würde ich sagen, mein Gefühl ist Zugehörigkeit.
Das passt ja auch in dem Hinblick, dass du ja tatsächlich mittlerweile ein Stück des Star Trek-Universums mit abbildest. Du gehörst jetzt auch dazu. Hat sich das Gefühl dann nochmal geändert oder ist es trotzdem immer das gleiche Gefühl geblieben?
Nee, das hat sich auf eine Weise vielleicht intensiviert in gewissen Momenten, aber es ist grundsätzlich nicht anders geworden und ich würde da, glaube ich, auch gar nicht so streng unterscheiden, sondern würde sagen, zugehörig kann jeder sein oder kann sich zugehörig fühlen, der es möchte. Gestern war ein Gast hier und wir kamen auch so ein bisschen beim Blick auf die Bilder, die hier hängen in der Galerie, auf das Thema Zugehörigkeit, aber auch, und das sagte er, recht gefasst, aber auch mit so einer gewissen Dramatik in der Stimme. Es ist schon toll, dass die Menschen, die man hier sieht auf diesen Fotos, dass die alle was geschafft haben, was bleibt, was sie hinterlassen durch ihr Mitwirken eben an Star Trek. Und da sagte ich, naja, aber das wirkt ja nicht nur aus einer Richtung, sondern das betrifft ja auch uns alle, die wir Fans der Arbeit dieser Menschen sind, sage ich. Genauso wie man über die Leute, die man hier auf den Bildern sieht, wenn man das so auf die Spitze treiben möchte, irgendwann sagen kann, die waren mal bei Star Trek dabei und das ist ein Merkmal ihres Lebens oder vielleicht auch etwas, was sie auszeichnet. Genauso kann man das ja über jeden anderen sagen, der das gerne guckt. Wenn man wieder aus der Perspektive der Zukunft von hinten gedacht sagen möchte, Sandra, Frank und Benjamin, die waren mal Star Trek-Fans. Und dann sagt das ja auch was über uns aus, in genau der gleichen Weise wie andersrum. Von daher würde ich da gar nicht so werten, sondern jeder ist der Star Trek-Fan auf die Weise und so intensiv, wie er es sein möchte.
Schön gesagt. Ja.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal mit Star Trek in Kontakt gekommen bist?
Also das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Ich weiß, dass ich in loser Folge Raumschiff Enterprise auf Sat.1 gesehen habe und dann sehr bewusst und sehr konkret für Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, das ZDF eingeschaltet habe, 1990. Und das war die Zeit, in der ich mit Star Trek in Kontakt kam.
Und war der Funke dann sofort übergesprungen, komplett, oder hat es ein bisschen gedauert?
Nee, das war sofort da, weil ich habe Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk als Kind immer zu der Zeit sehen dürfen, zu der ich eigentlich schlafen sollte und Mittagspause machen sollte. Und wir waren dann ganz oft samstags auch irgendwie unterwegs und es gab für die Familie ein kleines Häuschen im Wald mit nur sehr überschaubar gutem Fernsehempfang. Aber irgendwie klappte das, wenn die Antenne richtig stand und der Wind nicht dagegen wehte, dass man irgendwie ein Bild sehen konnte, auf dem man auch was erkennen konnte. Und das war für mich, das hatte ich irgendwann mal entdeckt, eine große Faszination, da diese Geschichten zu sehen, die noch durch die Grisseligkeit der Übertragung auf mich beeindruckend authentisch wirkten. Also es war wirklich so, als würde man ein Zeitdokument sehen, noch dazu mit diesem sehr dramatischen Eröffnungsmonolog, der sich ja auch eher wie der Beginn einer Dokumentation anhört, als dass man jetzt ein fiktionales Programm sieht. Und das war für mich dann samstags, und ich glaube, die Folgen kamen so um 12 oder 13 Uhr, also Mittagspausenzeit, war das so die Stunde, in der ich dann inspiriert wurde und danach den Fernseher ausgeschaltet habe und rausgegangen bin in den Wald, an den See, aufs Wasser und durch Wiesen und Felder und diese Folgen für mich irgendwie nacherlebt habe und selbst auf Außenmission war dort mit meinen Freunden. Und das war eine sehr, sehr prägende Erfahrung.
So, die haben das auch geguckt.
Ja, manchmal haben wir das auch, das weiß ich noch, als dann die nächste Generation anfing zu laufen, haben wir uns da auch verabredet, wir Kinder im Wald, und haben uns dann immer dort getroffen, wo der Empfang gerade am besten war. Und das war besonders ärgerlich, weil durch welche Einflüsse auch immer bedingt, ich weiß noch, dass wir die zweite Staffel, die Folge das Kind, gerade die Eröffnungsepisode, die konnten wir nicht zu Ende gucken, weil plötzlich der Empfang so schlecht war, dass es nicht mehr ging. Wir sahen nur noch grauen Schnee und damals musste man dann ja lange warten und auf irgendeine Wiederholung hoffen, um jemals zu erfahren, wie diese Geschichte ausgeht. Es war nur klar, in der nächsten Folge hatte Diana Troy offensichtlich keinen Sohn mehr.
Ja.
Wo war der geblieben? Aber das waren so Fragen dieser analogen Zeit, die erst einmal keiner beantworten konnte.
Wenn man da mit der Antenne in der Hand
Genau. Das Zimmer läuft. Und dann läufst du rum und denkst, meine Güte,
jetzt nicht bewegen, hoffentlich nicht kommt bewegen.
Das Bild wieder. Also ja.
Das kann ich auch noch nach da drehen. Und dann muss man irgendwelche Türme bauen, damit die Antenne an dieser Stelle stehen bleibt.
Ja. Das kann ich nicht mehr. Ich kenne noch Röhrenfernseher und auch noch lineares Fernseher, aber Antennen hatten wir unseres, soweit ich mich erinnern kann, nicht mehr.
Das ist du ein Glück.
Ja. Da hatten auch die Leute in der Zukunft aus der Sicht noch Antennen.
Ja, ja.
Stimmt. Das heißt, du hast das mit Freunden geguckt, hast du auch mit Familie irgendwie geguckt oder waren die da nicht so?
Doch, natürlich. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass ich das als kleiner Junge gucken durfte. Meine Eltern kannten das und haben, das war ja alles ehemalige DDR, haben im Westfernsehen dann Raumschiff Enterprise geguckt. Man durfte da am nächsten Tag nicht drüber sprechen, aber geguckt wurde das auch hierzulande. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Motivation dafür, dass meine Eltern auch gesagt haben, okay, der Junge kann sich das angucken, wir wissen, das ist ein patentes Programm.
Ja.
Und es gab auch Situationen, da haben wir als Familie natürlich mitgefiebert, wie es wohl weitergehen würde, nachdem Captain Picard als Locutus da auf dem Bildschirm auftaucht. Und da weiß ich noch, das haben wir als Familie gesehen und waren dann alle sehr gefesselt und gespannt, ob man ihn würde retten können oder ob das Ende ist von Jean-Luc Picard.
Viel intensiver erlebt man das denn auch, als wenn man das einfach so alleine guckt, wenn man sich unterhält und das mit der ganzen Familie guckt, ist schon toll.
Ja, und dann damals, ich musste ja nicht ganz so lange warten, um zu wissen, was mit Locutus passiert, aber ich bin auch sehr glücklich, dass mein Mann mit mir zusammen das geguckt hat, weil er auch gleich gesagt hat, oh ja, TNG, da gucke ich nochmal mit, weil er ist schon wesentlich länger, schon 30 Jahre lang Star Trek Fan.
Ach.
Und hat das mit mir nochmal neu erlebt, mit meinem Blickwinkel, und das macht dann schon echt viel Spaß. Und ich freue mich schon, wenn ich in 10 Jahren vielleicht mit meinem Sohn das nochmal erleben kann. Das wäre schön, ja.
Klar, der Versuch ging schief bei mir. Der hat nur die erste Folge geguckt und das Erste, was er fragte, war, warum haben die keine Hosen an? Bei TNG am Anfang.
Also diese sehr modernen Uniformen.
Ja.
Ja, aber davon steht ja eine hier und ich find das super. Ich finde diese Uniform fantastisch, finde die Idee des Uniformrocks super und warum sollen den nicht auch Männer tragen?
Ja.
Und dass das 1987 die Figuren da schon gemacht haben, großartig.
Aber das war nur ein Pilotfilm, danach war Schluss, ne?
mit den, ja, in der ersten Staffel sieht man sie noch ab und an, aber ja, in der Konsequenz, wie das am Anfang den Eindruck machte, haben sie das nicht.
Aber
sie
die Gala-Uniform hat doch diese.
Die waren auch.
Die deswegen,
aber da hatten sie dann Strumpfhosen an, ja.
Ja, aber trotzdem hat es so.
War das, ja, ja, genau.
Röckchen-Vibes, ja, ja. Das finde, ja, ich, ja, schön. Mag ich.
Wie hat sich das mit deiner Synchronstimme für Wilson Bruce
ergeben?
Ergeben, ja. Weißt du das noch? Oder. War das ein Casting? Oder?
Nee, das war in dem Fall war das kein Casting. Ich wurde tatsächlich einfach besetzt. Zu meiner großen Überraschung. Aber zu meiner,
so viele Zufälle im Universum.
Zu meiner noch viel größeren Freude. Ja, ja, ja. Ich glaube auch, die Menschen, die das entschieden haben, die hatten keine Ahnung davon, was mir das bedeuten würde. Und wir hatten das alle natürlich mitbekommen in den Jahren 2016, 2017. Die Ankündigung der neuen Serie, die Produktion, den Produktionsbeginn dann ja mehrfach verschoben. Die Premiere und den Start. Und ich war irgendwann mal beim Synchron und sah bei einem Kollegen, der Regie geführt hat, auf seinem Regiepult lag ein dünnes Skript. Und auf diesem sehr dünnen Skript stand ein mir aus der Berichterstattung vertrauter Titel, nämlich Green Harvest.
Ja.
Das war der Tarntitel, unter dem Discovery produziert wurde. Findige Fans hatten das natürlich aber sehr schnell herausgefunden und im Internet stand überall, okay, das die produzieren so unter Green Harvest, produzieren die offensichtlich Discovery. Und ich fragte ihn dann mit Blick auf dieses Skript, was da lag, du sag mal, kann das sein, dass das hier eine neue Serie ist, die in der Zukunft spielt? Und dann sagte er, ja, wieso? Sag ich, naja, oder ist das vielleicht auch nicht nur die Zukunft, sondern sind die da auch im Weltraum unterwegs? Und dann sagte er, ja, ja, aber worauf willst du denn hinaus? Sag ich, naja, also ich interessiere mich sehr für die Zukunft und Dinge, die im Weltraum und in der Zukunft stattfinden, da kenne ich mich ein bisschen aus. Also wenn du irgendwie jemanden brauchst oder Fragen hast oder vielleicht es auch irgendeine Rolle gibt, sag ich, ich würde da sehr interessiert sein. Und dann sagte der, ja, mal gucken. Und dann sind Wochen und Monate vergangen und irgendwann bekam ich einen Termin für Green Harvest. Und habe dann erst vor Ort entdeckt, dass das natürlich Star Trek Discovery war, aber dass es vor allem Wilson Cruise war und Dr. Kolber. Und das war schon ein verrückter Moment, weil das war damals die Zeit 2017. Die haben monatlich angekündigt, wer ist dabei, wer spielt mit, hatten so ganz coole Posts und schrieben, herzlich willkommen im Star Trek-Universum, Sonequa Martin-Green, herzlich willkommen Doug Jones, herzlich willkommen Anthony Rapp. Und irgendwann schrieben sie halt auch, herzlich willkommen, Wilson Cruise würde dabei sein. Und ich habe mir die alle angeguckt und dachte, okay, die sind alle entweder zu alt oder zu jung. Ich passe so richtig zu keinem von denen. Egal. Man ist am Ende ja froh, als Fan, in egal welcher Kapazität, dabei mitmachen zu können. Ist es nun ein Take oder zwei oder auch zehn? Das ist ja wurscht. Dabei sein ist alles. Und von daher dachte ich schon, gut, ich gehe dahin, mache was auch immer es ist und freue mich sehr darüber, dabei sein zu dürfen. Und dass es dann tatsächlich Wilson Cruise ist, der ziemlich genau 10 Jahre älter ist als ich, das hätte ich nicht vermutet und war da eine sehr große Überraschung. Und für mich beim Synchron zum ersten Mal der Moment nach sehr, sehr vielen Jahren, da wirklich wieder mit einer gewissen Nervosität und aufgeregt vor dem Mikrofon zu stehen und auch so erstmal überwältigt zu sein von der Situation, dass ich den Anwesenden und in dem Fall der Cutterin, dem Regisseur und dem Tonmeister erstmal sagen musste, was das für mich bedeutet. Was ich euch vorhin ja auch kurz erzählt habe, ne? Man guckt das als Kind ja nie im Leben mit der Ahnung oder Erwartung, da auf irgendeine Weise jemals dran beteiligt sein zu können, weil das wird in Hollywood produziert oder halt in dem Fall in Toronto. Und dann kommt dieser Moment 30 Jahre später, an dem man dann in so ein Synchronstudio kommt, die Arena-Synchron vor dieses Mikrofon tritt und da den Bordarzt dieses Schiffes sieht und bestellt ist, engagiert wurde, um jetzt dem seine Stimme zu leihen. Das war überwältigend.
Das ist doch was ganz Besonderes. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht... Also ich kann mir vorstellen, wie aufgeregt du wahrscheinlich warst oder auch freudig. Ja, sehr schön.
Als der Charakter gestorben ist, wusstest du, dass es trotzdem weitergeht oder hast du gedacht, an der Stelle ist vorbei?
Das war auf mehreren Ebenen ein sehr, sehr interessanter Moment, weil wir haben synchronisiert und es ist so, der Regisseur, in dem Fall Oliver Feld, sagt zu Beginn jeder Aufnahme, wir gucken uns nicht die ganze Folge an, sondern man erfährt im Prinzip alles für die eigene Figur Wesentliche und er ist dann so ein bisschen da der Wegweiser durch diese Folge, durch die Geschichte. Und dann arbeitet man Take für Take das Pensum der jeweiligen Figur ab. So, und normalerweise ist das ein relativ flüssig laufender Prozess, aber als dann dieser Moment kam, den du gerade beschrieben hast, stoppte die Aufnahme. Und wir sind da ja alle dicht beieinander, durch große Scheiben sieht man sich. Und es besteht eigentlich aus kommunikativer Sicht keine Notwendigkeit, dass man jetzt körperlich nah beieinander ist. Und es ist eher so eine Situation, wo ich als Sprecher ganz oft denke, okay, jetzt fehlen dem Regisseur offensichtlich die Worte oder ich bin irgendwie nicht in der Stimmung, das aufzunehmen, was er möchte. Deshalb kommt er jetzt zu mir. Also das ist ein ungewöhnlicher Moment, weil es gibt ja nichts, was er jetzt nicht auch über die Sprechanlage mir sagen könnte.
Ja.
Aber ich sah, wie er hinter der Scheibe aufstand, offensichtlich den Regieraum verließ, durch zwei Türen ging, zu mir ins Studio kam und ich dachte, oh meine Güte, was würde jetzt gleich passieren? Und dann sagte er, und das fand ich ganz beeindruckend, weil es für die große Empathie spricht, mit der er das macht und eben dann an diesem Punkt auch verstanden hatte, was es mir bedeutet, dann sagte er, und legte seine Hand auf meine Schulter, Benjamin, ich möchte nicht, dass du die nächste Szene alleine siehst. Oh. Und das fand ich ganz...
Ach, da wusstest du noch nicht,
das wusste ich nicht. Oh, nein.
Oh,
und dann, ja, und dann haben wir uns das zusammen angeguckt, wie dem armen Wilson als Dr. Colbert hat das Genick gebrochen.
Oh, ja, das ging aber so nebenbei auch.
Ne? Und das ging sehr schnell, ja. Oh, und ja, und dann dachte ich, gut. Ich wäre über ein Take froh gewesen. Ich war es, zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, die ersten 10 Folgen von Discovery. Ich war auch über diese 10 Folgen froh. Und dann sagte er aber, naja, es ist noch nicht ganz vorbei. Und dann hat sich ja relativ schnell erschlossen, dass er in diesem Myzel-Netzwerk auf irgendeine Weise noch existiert. Und das war damals so eine Situation. Ich hatte, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon Kontakt zu Wilson. Weil ich war einfach unfassbar großer Fan. Und,
was heißt Kontakt? Übers Internet? Oder?
Übers Internet. Und ich mache das jetzt normalerweise nicht, dass ich irgendwie wie Leute anschreibe und E-Mails verschicke. Aber in dem Fall dachte ich, ich war so begeistert von dem, was er da macht, wie er das macht. Und habe dem einfach irgendwann mal eine Nachricht geschrieben. Und habe auch darauf geantwortet und die sind natürlich genauso wie wir verpflichtet, da über nichts irgendwas zu sagen. Deshalb ne, spricht man da sehr verklausuliert miteinander, aber auch sehr herzlich. Und ich schrieb ihm dann, glaube ich, dass ich schon gerade sehr traurig bin, weil wir die neue Folge bearbeitet haben. Und ja, das wäre ja ein bisschen schwierig, was da in der Episode sich abspielt. Und ich weiß noch, dass er geantwortet hat, warte ab. Mhm. Und das war dann so ein bisschen...
Der erlösende Satz.
Das war so ein bisschen versöhnlich im Licht dieses erstmal endgültig erscheinenden Moments.
Du hast ihn ja auch persönlich getroffen, ne?
Ja, das war sowieso ein Pfad unglaublicher Entwicklungen. Von diesem Moment, ab dem wir dann irgendwie so lose in Kontakt getreten sind, über eine Situation, dass ich auf einer Convention in Berlin war. Und die Menschen konnten Fragen stellen und dann kam jemand und fragte in diesem Panel, Benjamin, möchtest du ein Autogramm von Wilson Cruise haben? Ja, also wo kommt das her oder wie wollt ihr das machen? Und dann sagte diese Person, naja, wir sind eine Fangruppe und ein Teil unserer Fangruppe ist jetzt gerade hier offensichtlich auf der Comic-Con in Berlin. Aber die anderen sind in England, da ist auch gerade eine Convention und auf der ist Wilson Cruise. Okay. Und dann ist offensichtlich der britische Teil dieser Fangruppe auf dieser Convention zu Wilson Cruise gegangen und hat den um ein Autogramm gebeten, um einen Gruß an mich. Und ich bekam dann an dem Nachmittag eine Nachricht von Wilson, dass er gerade Menschen aus Deutschland für mich einen Gruß mitgegeben hätte. Und da dachte ich schon, was ist das für eine irre Welt? Und das ist das hier hinten im Museum Hengst. Dann schrieb er halt, vielen Dank, Kumpel. Und Kumpel mit 2 L, sehr, sehr süß. Und das war und so gab es so einen Prozess der Annäherung. Und dann kam 2019 die damalige FedCon und ich bekam eine Einladung und wurde gefragt, ob ich Lust hätte, nach Bonn zu kommen, weil eben auch Wilson Cruz da wäre. Und das ist so ein Moment, den haben wir als Menschen aus dieser Synchronbranche relativ selten, dass man die Menschen tatsächlich trifft, denen man da seine Stimme leiht.
Weil ja, die wenn man das nicht weiß, hat man ständig das Gefühl, die kennen sich alle.
Die haben andere Sorgen, die haben ein anderes Pensum. Ne? Das kommt selten irgendwie so zusammen. Aber es ist eben die Besonderheit des Star Trek-Universums, dass das Interesse der Menschen, die die Star Trek-Geschichten verfolgen, ja so universell und so weitreichend ist, dass es sich eben auch bis auf die Synchronisation und die Menschen, die das machen, erstreckt. Und so kam es dann eben zu dieser Einladung. Und dann bin ich im Juni 2019 nach Bonn gefahren. Und dann war die erste Nachricht, als ich dann da war, die Wilson kommt nicht.
Ja.
Oh. Und es waren Anson Mount war da, Ethan Peck war da, Shazad Latif war da und Babylon 5 war da, The Expanse war da. Waren jetzt schon tolle Leute da, ne? aber eben nicht Wilson. Und Wilson konnte nicht kommen, weil es irgendwie Schwierigkeiten gab mit seinem Flug. Und dann haben die gesagt, naja, aber wir wollen irgendwie gucken, also den Freitag wird er nicht schaffen, vielleicht klappt es Samstag, dass er irgendwie noch hier rüberkommen kann. Und dann ging so der Freitagnachmittag dahin und ihr kennt das ja selber, es läuft dann alles auf diese Opening Ceremony zu und dann gab es irgendwann den Moment, in dem wir da alle hinter der Bühne standen und ich sah so einen Ablauf. Und es kam die Schauspielerinnen und Schauspieler von The Expanse wurden auf die Bühne gebeten und dann die Schauspielerinnen und Schauspieler von Babylon 5. Dann waren auch noch Star Wars Leute da und alle waren irgendwann auf der Bühne und hinter der Bühne standen nur noch Shazad Latif, Ethan Peck, Anson Mount und ich. Und dann gab es diesen kuriosen Zettel, auf dem die ursprüngliche Planung vermerkt war, nämlich, dass die Star Trek-Menschen als Letzte auf die Bühne kommen. Und als Erster aus der Star Trek-Gruppe sollte Wilson Cruz auf die Bühne gehen. Und als Zweiter stand dann da his German voice, ich. Und dann halt noch Shazad, Ethan und Anson. Aber nun war Wilson ja nicht da. Und dachte ich, jetzt könnte ja jemand auf die Idee kommen, gut, wenn jetzt Wilson nicht da ist, dann muss ja Benjamin ja auch nicht dabei sein. Was soll das? Das sind ja ganz andere Leute, ne, auf die Menschen im Publikum warten. Aber zu meinem Glück und zu meiner großen Freude hat das irgendwie gar keiner hinterfragt. Und ich dachte dann, als wir da alle standen, ich habe dann mit Shazad, Ethan und Anson kurz geredet, weil ich dachte, die werden sich fragen, wer ist denn das? Jetzt sind wir hier alle für Star Trek da. Who is that guy? Und dann habe ich mit denen kurz geredet und habe gesagt, also es ist kurios vielleicht für euch, für mich auf jeden Fall, jetzt hier mit euch als Letzte hinterm Vorhang zu stehen. Ich bin die deutsche Stimme desjenigen, der jetzt nicht da ist. Und dann kam schon Laurie und sagte, okay, hier ist Benjamin Stöbe, die deutsche Stimme von Wilson Cruz. Herzlich willkommen auf der FedCon. Und das war ein überwältigender Moment, weil dann die Discovery-Titelmusik einsetzt und dann sind da irgendwie, weiß ich, wie viele tausend Leute in diesen riesigen Saal passen und alle applaudieren und klatschen und dann steht man da auf dieser Bühne und das war schon sehr beeindruckend. Und dann kam zum Glück am nächsten Tag Wilson Cruz. Und dann sind wir so die ganze Zeit umeinander herum schlawenzelt da und der kam dann bei mir vorbei, ich kam bei ihm vorbei und das war wirklich kurios, weil irgendwie kannten wir uns ja und waren auch auf eine gewisse Weise miteinander verbunden, aber eigentlich ja doch am Ende des Tages eigentlich zwei Fremde. Aber es fühlte sich überhaupt nicht so an, weil Wilson der tolle Mensch ist, der er eben ist, hatten wir da sehr schnell einen wunderbaren Draht zueinander, der bis heute anhält. Und das ist wirklich ein Geschenk auf so vielen Ebenen, weil ich habe auch zu den FedCon-Leuten gesagt, es kann ja auch sein, dass der das gar nicht cool findet,
ja,
als Schauspieler hier nach Deutschland zu kommen und erstmal zu wissen, okay, viele Leute werden das auf Englisch gucken, aber viele Leute gucken es halt auch synchronisiert und dann mit einer anderen Stimme, nämlich mit meiner.
War neugierig, wie du dich anhörst oder kannte er das schon?
Nee, ich glaube, das kannte er nicht. Aber, und da habe ich selber gestaunt, wir haben dann verabredet, dass wir da so ein Gag miteinander machen, bei dem er auf der Bühne steht und ich hinter der Bühne und ich ihn quasi live synchronisiere. Und da hat man ja relativ nahtlos den Übergang, weil ich mache den Anfang auf Deutsch und dann übernimmt er irgendwann und löst diesen Spaß auf. Und ich dachte da auch zum ersten Mal, krass, wir klingen wirklich verwandt. Also man kann sich
das
vorstellen...
Das, was ich vorhin meinte, ich finde das bei ganz vielen Synchronsprechern, dass die so ähnlich zu ihrem englischen Pendant klingen, dass ich da immer verwundert bin, dass es das tatsächlich so wie ein Stimmzwilling so ein bisschen gibt. Ja. Das ist doch toll, oder?
Ja.
Und dass die auch gefunden werden und diesen Beruf ergreifen, das sind ja so viele Zufälle wieder.
Ja.
Ja. Das ist echt beeindruckend. Ja, schön, habt ihr euch doch getroffen. Das freut mich, weil ich habe jetzt ein bisschen gezittert am Anfang der Geschichte. Aber ich habe mich erinnert, das Video schon mal gesehen von euch, FedCon. Also das wusste ich, da muss da eigentlich ein Happy End kommen.
Ja. Aber es war ein langer, aber das habe ich ja heute schon mehrfach gesagt. Als Fan ist man ja dankbar dafür, ne? wenn sich Ereignisse so ziehen und wenn sich das so möglichst lange erstreckt, dass man es, wenn man das möchte, so genießen kann.
Ja, ich glaube auch die Star Trek Schauspieler, das merkt man ja, die kommen ja auch gerne zu FedCon und ich glaube, die mögen auch dieses Fandom, was so geschlossen zusammensteht. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel, meine ich, Brent Spiner hat doch auch Michael Pan zum Beispiel getroffen, das ist ja sein deutscher Sprecher. Also die sind da gar nicht, es kommt natürlich immer auf die Person an, aber es gibt auch viele, die sich da interessieren oder auch sagen, hier, der macht einen guten Job auf Deutsch. Also das ist schon beeindruckend. Aber ist natürlich immer abhängig vom Schauspieler.
Ja.
Ja.
Also ich würde gerne mal hören, wie du mit der Stimme von Hugh Calver sprichst. Die klingt ja doch ein bisschen anders als so, wie du normalerweise redest.
Ja, weil Hugh einfach ganz oft, glaube ich, in einer Situation ist, in der wir ihn nicht in seinem Alltag erleben, sondern es ist schon immer eine besondere Situation. Es ist eine besondere Anspannung und es geht ja bei Discovery auch immer um was und das wirkt sich natürlich auf die Stimme aus. Ich finde auch bei Hugh, würde ich immer sagen, das sind am Ende ja bei ihm wie bei mir alles Facetten. Und ich glaube, dass auch wir im Alltag gar nicht all die Facetten, die uns die Stimme bietet, ausschöpfen, sondern wir sprechen auf so einer ruhigen Mittellage relativ einfach weg und würden wahrscheinlich auch das als unangenehm empfinden, wenn wir entweder permanent aufgeregt wären oder entweder permanent traurig als Alternative, sondern das hat sich so gut eingepegelt. Und ich würde sagen, Hugh ist einfach, der ist sehr empathisch.
Ja,
und wenn er
in sich so ein bisschen irgendwie...
Der ruht in sich und wenn er dann mit Paul, wenn die abends ins Bett gehen und wenn er dann sagt, Mensch Paul, wie war dein Tag? Dann sind die da in einer sehr intimen Stimmung zu zweit und dann gibt es ja auch gar keinen Grund mehr für irgendeinen Druck, sondern dann ist der sehr... sehr bei sich, aber eben auch gleichzeitig sehr bei seinem Gegenüber. Und ich glaube, viel von der Empathie, die Dr. Calver ausstrahlt, das macht er eben auch durch seine Art, aber auch durch seine Stimme, dass er andere einlädt, sich ihm gegenüber anzuvertrauen. Und das haben wir ja in den letzten Staffeln erlebt, dass er eben auch Detmar fragt, was ist denn los mit dir? Kann es sein, dass es dir nicht gut geht? Und es ist absolut in Ordnung, dass es Tage gibt, an denen es dir nicht gut geht, dann darüber zu sprechen, denn vielleicht kann ich dir dabei helfen. Wir alle haben ja schon mal Situationen erlebt, in denen wir vielleicht irgendwie Hilfe brauchen, aber der erste Moment, diese Hilfe zu bekommen, ist dann auch zu sagen, hey, entgegen vielleicht auch des äußeren Anscheins, bin ich gerade in einer Situation, in der es schön wäre, wenn sich jemand um mich kümmert. Und ich glaube, da hat er sehr eine Antenne dafür und das äußert sich dann eben auch.
Ja, cool, wie du das eben sagst, kriege ich die Gänsehaut.
Vor allem die Message, die auch jetzt, die ist, kann man gar nicht oft genug sagen, damit Leute wissen, es ist völlig okay, wenn man mal Hilfe braucht. Man muss nicht immer alles alleine schaffen. Und dass das immer mehr auch abgebildet wird für die nächsten Generationen, finde ich unglaublich wichtig. Und in diesem schönen Rahmen natürlich noch, kann man es auch besser aufnehmen, gerade als Star Trek.
Und da finde ich, wir haben das heute ja hier schon als Teil eures Besuchs besprochen, Von manchen wird das so als Manko manchmal formuliert. Diese Emotionalität, die Discovery ausstrahlt, ist, finde ich, ein befreiendes Gefühl, so geht es mir, wenn man das vergleicht mit den Star Trek-Helden der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Das waren oft sehr coole, sehr abgebrühte, sehr abgeklärte Typen. Mhm. Die haben Mark und Bein erschütternde Dinge erlebt und sind darüber aber irgendwie hinweggegangen. Und ich finde, allein die Figur von Captain Picard, der 7 Jahre braucht, bis er damals zu der Pokerrunde mit seinen im Prinzip ja Freunden geht. Was für ein weiter Weg und wie schön, dass wir jetzt mal als Variante Figuren sehen, die da offener und auch verbundener miteinander umgehen und vielleicht nicht 7 Jahre brauchen, bis sie sagen, ich bin doch dein Freund.
Ich sage immer, das bringt die Charaktere auch sehr viel näher als in den anderen Serien, wenn die in irgendwelchen Action-Szenen oder sowas ist das nicht so intensiv, als wenn man jetzt Hugh und Stamets morgens sieht, wie sie Zähne putzen, ja, und sich dabei unterhalten. Das, ja, ist ganz viel intensiver wie alles andere.
Und bildet den Zeitgeist halt auch ab, weil früher war es halt nun mal nicht üblich, dass man so über seine Gefühle so geredet hat oder dass man sich Hilfe gesucht, ja, hat. Das war halt in der damaligen Zeit ein Zeichen von Schwäche. Heute ist es ein Zeichen von Stärke, wenn man, ja, wenn man sich da, das heißt Stärke, also wenn man den Mut hat, das zu tun, wird das auf jeden Fall begrüßt. Und früher war das ja ein bisschen anders angesehen.
Ja.
Das fängt sowieso Star Trek immer sehr gut ein, den Zeitgeist.
Wenn du aufnimmst, ist das so, wie man sich das vorstellt? X nennt man das ja, glaube ich, dass man immer alleine ist, oder triffst du auch Kollegen?
Das war jetzt nach diesen 7 Jahren Discovery auch sehr kurios. Wir hatten eine Abschlussfeier für die Synchronarbeiten jetzt gerade im März, also kurz bevor es mit der letzten Staffel losging. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich Norman Matt getroffen habe, der den Anthony Rapp, ja, als Paul Stamets synchronisiert. Und da dachte ich auch, wir haben das irgendwie 7 Jahre lang geschafft, uns nicht zu begegnen.
Kollegen zu sein auf intensivste und Art und Weise.
Ja, ja. Und ich kannte ihn von früher. Früher haben wir auch schon mal zusammengearbeitet, Regie geführt bei einem Synchronprojekt. Aber wirklich in diesen 7 Jahren, als diese Figuren, hatten wir auf wundersame Weise nichts miteinander zu tun. Und jetzt sind wir uns bei dieser Abschlussfeier begegnet. Und wie du schon sagst, wir x'en, also wir nehmen jeden einzeln und getrennt auf. Und ich glaube aber, es funktioniert ganz gut, weil wir einen tollen Regisseur haben, eben Oliver Feld, der das ja alles hört und mitdenkt. Es funktioniert aber auch sehr gut, weil du als Sprecher und Sprecherin dich natürlich orientierst an dem Original, an dem, was Wilson und Anthony da machen. Und wenn man manchmal denken könnte, okay, da fehlt der Ansprechpartner vom Mikrofon, der Anspielpartner, mit dem man diese Szene hat, dann denke ich oft für mich, mein Anspielpartner in einer Szene zwischen Stamets und Korber ist Anthony Rapp. Ich nehme auf, was Wilson da macht, und ich reagiere auf das, was Anthony tut. Und das ist, glaube ich, das, was Synchron erfordert, dass man in der Lage ist, sich da sehr, sehr, sehr hineinzudenken, sich sehr hineinzuknien, sehr detailverliebt, diese einzelnen Takes anzugucken und eben wirklich in dem Moment in dieser Szene zu sein, auch wenn man vor einem Mikrofon in Deutschland steht und nicht bei denen im Studio ist.
Spielst du da auch so richtig mit, so wie man sich, ich stelle mir das mal vor, wenn man bei Bildern rumfuchteln ist, wenn da auch eine entsprechende Szene ist, um da besser reinzukommen, oder ist das anders?
Naja, man muss so ein bisschen aufpassen, dass du keine Geräusche machst, die, ja, das Mikrofon im Zweifel noch mitnimmt. Und es ist manchmal auch cool zu beobachten, wenn Kolleginnen und Kollegen, die viel Theater spielen, kommen, die sich erstmal dann wieder zügeln müssen, ihren Körper irgendwie zwar zu bewegen und natürlich mitzumachen. Wenn sich eine Figur streckt, dann strecken wir auch die Arme, weil ihr hört es klingt
hört anders. Sich anders an.
Genau. Oder wenn jemand liegt oder hockt, dann gibt's auch da Techniken, oder je nachdem, welches Projekt es ist, manchmal auch Tage, an denen wir tatsächlich im Hocken oder im Liegen aufnehmen. Alles eben, um möglichst das so authentisch abnehmen zu können, wie es im Original passiert. Und im Rahmen der Möglichkeit spielen wir das mit.
Da müssen wir uns vielleicht auch mal dran gewöhnen. Wir synchronisieren ja auch mehr oder weniger so ein Hörspiel im Moment, was ich, ja, schreibe. Und das geht doch besser, wenn Sandra macht das zum Beispiel unterm Tisch in der kleinen Höhle.
Ja, aber ich habe jetzt ein Zelt so entdeckt. Es gibt so Zelte, da kann man das dann, weil ich brauche ja dieses Halldichte.
Ja.
Und das geht dann immer nicht im Stehen, weil die Decke ist dann nicht lang genug. Da bin ich so ein Gespenst.
Und da sitzt du unterm Tisch?
Ne, ich nehme mal 3 Stühle, mache die zu einem Dreieck, okay, und darüber werfe ich die Decke. Aber da kann ich ja nicht stehen. Und im Stehen, okay, ist die Stimme natürlich kräftiger. Ja. Ja. Deswegen habe ich jetzt geguckt, es gibt so fürs Camping so Duschzelte. Und da, wenn ich das kaufe und da die Decke drüber werfe, dann kann ich im Stehen aufnehmen. Das werde ich jetzt in Staffel 2 austesten.
Perfekt.
Ja, ja, aber wenn man sehr bewegungseingeschränkt ist, dann hört sich so Action-Szenen oder sowas nicht besonders. Das hört sich anders, wenn man sitzt, was man ja dann auch tut. Wenn
man kann die Dynamik nicht so richtig entwickeln. Ja. Gerade wo ich da rennen soll. Also, wie soll ich rennen mich anhören, wenn ich da sitze unter der Decke an dem Ort? Das ist sehr schwierig. Ja.
Auch die Tanja, die kennst du ja auch, viele Grüße an Tanja.
Ja.
Die hat zum Beispiel, die macht sich eine Wolldecke oben ans Regal über den Schreibtisch rüber und hängt sie dann so ein bisschen hinter sich und versucht dann da unter so einem Weil Hall geht ja nach, so gut, ist das Furchtbarste, was einem passieren kann. Und das, ja.
Ich bin gespannt auf den Unterschied jetzt, wenn ich das dann bei der zweiten Staffel anders aufnehme. Und natürlich auch mit, jetzt habe ich natürlich, vorher war das ja, ich habe noch nie sowas eingesprochen.
Mehr.
Es war überhaupt erstmal eine Sondersituation. Ich sitze da mit mir alleine und soll was da in Nico reden. Das ist ja schon, selbst wenn man einen Podcast macht, da habe ich ja den Frank als Partner und meistens noch einen Gast. Und jetzt habe ich ein bisschen Übung, habe mir die anderen angehört, wie die das machen. Weil die kennt man dann ja auch persönlich, ja. Das ist so ein bisschen noch einfacher und dann denke ich, oh, doch, das kannst du doch noch besser. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also ich hoffe, ich schaffe es. Also ich bin mal sehr gespannt auf Staffel 2.
Ja, es ist, da merkt man erst den Respekt auch von Synchronsprechern, also was die da leisten. Wir machen das ja nur als Amateure, aber wenn man da jeden Satz zehnmal hintereinander einspricht, dann hört sich das oben an und dann hörst du alles wieder. Ist das scheiße, ich muss das nochmal irgendwie hinkriegen.
Ja, gut, dass ich nicht auswählen muss. Ich spreche das immer jeden Satz so ganz oft ein und schick's dem Frank und er muss dann aussuchen.
Das ist der Vorteil ja beim Synchron, dass da ein Regisseur, eine Regisseurin ist.
Das machen wir auch am Anfang. Wir sprechen das mir vor und ich sage mir so oder mir so oder mir lauter oder mir leiser und du musst dich mir so anhören und dann machen
sie das. Das ist ja schon super. Ach so.
Ja. Du kriegst, glaube ich, auch die Texte nicht vorher. Ne? Du siehst sie und musst sie dann einsprechen. Da.
Ja, okay. Das ist was
wegen Geheimhaltung, oder?
Ja, wegen Logistik vor allem. Also, da sind ja alles an allem Dutzende, wenn nicht Hunderte Sprecherinnen und Sprecher beteiligt.
Ah ja, wenn die alle was
kriegen. Wenn man denen jetzt allen ihre, entweder die kompletten Bücher oder auch nur die Auszüge schicken würde, ne? wer sollte das alles organisieren und gucken, dass die Leute das rechtzeitig haben, und dann musst du eigentlich auch das Bild dazu sehen, weil natürlich sehr stark abhängt, wie du sprichst von dem, was im Bild passiert. Das ist ja bei manchen Synchronprojekten so ein Ärger, die unter unfassbar großer Geheimhaltung entstehen, wo dann die Geheimhaltung dazu führt, dass eben im Prinzip auch das Bild auf dessen Grundlage wir synchronisieren, nur noch aus einem schwarzen, verpixelten Etwas besteht und sich dann eben ganz kurz irgendwelche Kreise oder geometrische Formen um die Münder öffnen.
Ach du Schande.
Und dann siehst du den Mund, aber den ganzen Rest vom Bild eben nicht. Und man weiß nicht so richtig, was machen denn die Figuren gerade da? Bückt der sich, springt der, fliegt der, steht der, liegt der? Das hast du alles nicht. Und das ist schwierig. Und deshalb, wir gehen ins Synchronstudio, arbeiten dann mit dem, was zu dem Tag alles da ist. Und das sind ja manchmal auch sehr aktuelle Dinge, die kurzfristig noch über Nacht kommen oder irgendwelche Änderungen. Also da jetzt noch so einen Kreis zu eröffnen, wo man das den Leuten mitgibt oder schickt, das ist nicht praktikabel, sondern dann am Ende die Erwartungen an Menschen, die das hauptberuflich machen, dass sie da hinkommen in der Bereitschaft, zu tun, was auch immer notwendig ist, alles zu geben für die jeweils zu synchronisierende Rolle.
Ich habe mal so eine Doku gesehen über, was heißt eine Doku, das hat eine Synchronsprecherin, eine ganz junge noch, selbst auf YouTube gestellt. Die bereitet sich immer eine halbe Stunde vorher vor mit allen möglichen Übungen und Sprachübungen und Gymnastik und machst du da auch irgendwas?
Naja, dadurch, dass ich jeden Tag spreche,
ich habe mich schon ans Sprechen gewöhnt.
Ja, also es ist schon empfehlenswert, wenn man morgens aufsteht, dass man schon irgendwie 5 Sätze sagt, bevor man da vor dem Mikrofon steht.
Und dann
genau. Aber ich würde sagen, es ist ein solcher Teil meines Alltags. Also
gut, es gibt so, also ich habe mich ja dadurch, dass ich Anime-Fan bin, und da gibt es ja keine Schauspieler. Dadurch habe ich mich schon früher mit Synchronarbeit beschäftigt, und dann wurde immer wieder so Interviews gezeigt, und da haben auch Leute gesagt, sie trinken bestimmte Dinge nicht oder essen bestimmte Dinge absichtlich vorher. Also da gibt es schon so ein paar Urban Legends.
Ja.
Und jetzt ist es ja auch so, wo du es gerade noch gesagt hast mit der Geheimhaltung, zur Verteidigung der Studios, es wird ja auch heute immer schwerer, Dinge geheim zu halten. Da kann ich auch so ein bisschen verstehen, dass die dann versuchen, so wenig wie möglich durchdringen zu lassen. Und das nochmal kurz abzuschließen.
Ja, aber auch da, also wir arbeiten da ja alle in einem professionellen Verhältnis. Am Ende ist es ja niemandes Interesse, irgendwas, was wir gerade synchronisiert haben, in die Welt zu tragen.
Wenn man es jetzt zu viel schickt zum Beispiel, dann ist vielleicht doch mal... Also
aber du hast recht, wenn der Kreis natürlich immer größer wird, am Ende kannst du auch das nicht kontrollieren. Und deshalb ist das schon gut, was da passiert an diesen Orten. Das bleibt an diesen Orten. Und es ist ehrlicherweise auch total befreiend irgendwie. Ich denke immer, ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich gut bei Stimme bin. Aber ansonsten ist das der tollste Job der Welt. Du kommst irgendwo hin mit dir selbst und einer Flasche Wasser. Und daraus kannst du schöpfen und kommst an einen Ort, an dem dir Menschen mit größtem Wohlwollen begegnen. Weil alle, die da an einem jeweiligen Aufnahmetag im Atelier sind, arbeiten ja im Prinzip, um dich selbst in deiner Leistung als deutsche Stimme von wem auch immer und für was auch immer so gut wie möglich werden zu lassen. Und das ist so ein tolles Arbeitsgefühl, ne? weil alle unterstützen dich und tragen dich im Prinzip zu dem, was dann eine adäquate deutsche Fassung im besten Fall im Ergebnis ist. Das ist eine ganz große Freude, so eine Arbeitsumgebung auf regelmäßiger Basis erleben zu dürfen.
Ja, schön. Ein Teamwork auch quasi.
Ja, wirklich. Also das, was wir dann hören und wahrnehmen, ist tatsächlich Teamwork von den Menschen, die den deutschen Text schreiben, sich Gedanken über die Synchronität machen, bis hin zu den Leuten. Denke ich immer, wenn du da als Cutter oder Cutterin sitzt, du sitzt den ganzen Tag bei den Aufnahmen dabei und musst ja in Sekundenbruchteilen bewerten, ist das jetzt synchron? Ist das was man schneiden kann, um es noch synchroner zu machen? Müssen wir das neu aufnehmen? Stimmen alle Atmer, stimmen alle Pausen, stimmen alle Schmatzer, Schniefer, was auch immer man noch dazwischen machen kann? Und das machst du den ganzen Tag. Ich sage oft zu den Kollegen, also, dass ihr euch da irgendwie nicht kirre guckt, wenn ihr den ganzen Tag da raufschauen müsst, das ist schon bewundernswert, weil ich reise von Termin zu Termin, da liegt immer mal noch eine Stunde an der frischen Luft und in der Sonne
dazwischen. Das ist mehr sowas wie ein Bild malen oder sowas, und das synchronisieren.
Ja. Ja, es ist ein akustisches Bild und am schönsten ist dieses akustische Bild, sagen wir manchmal auch im Spaß, wenn die Aufnahme fertig ist und du hast dann so 6, 7, 8, 9, 10 Spuren übereinander und zwischen Hintergrund und Vordergrund kommt so alles zusammen, alle Figuren sind dann beieinander und irgendwann sagen wir manchmal im Spaß, ergibt sich ein Gemälde aus einer schönen deutschen Szene, die akustisch lebt.
Cool.
Aber das wird ähnlich sein bei deinem Hörspiel.
Ja, das kenne ich, wenn ich da einzelne Stimmen kriege und die sind auch ohne so total, gefühllos kann ich jetzt nicht sagen, so ohne das wirklich ja nicht.
Aber ohne Beziehung zu den anderen.
Zu dem, was das Ganze nachher gibt. Zum Beispiel Tanja, die musste unheimlich viel weinen und schreien und alles Mögliche. Das war sehr beeindruckend. Ja. Und wenn man das denn in einem Gespräch zusammen hat und dennoch die Musik darüber legt und dennoch Hintergrundgeräusche und sowas, dann dann ist das manchmal schon sehr intensiv.
Und bei dir kommt noch hinzu, dass alle ihr eigenes Mikro nutzen, jeder hat eine unterschiedliche Qualität.
Ja, das merkt man natürlich
auch schwierig.
Schon, dass das eine Amateurproduktion ist, weil ja, wie gesagt, jeder hat einen anderen Raum, jeder versucht das so gut wie irgend möglich zu machen, aber man hört das dann natürlich doch irgendwie so ein bisschen raus. Ich versuche das immer mit Geräuschen oder Musik ein bisschen
zu kaschieren.
Ja, meine ersten Aufnahmen musste ich komplett nochmal neu einsprechen, weil ich viel zu viel geheilt habe. Und das, wenn man da gar nicht so die Ahnung von dem Thema hat, dachte ich nicht, dass das so viel ausmacht. Dachte ich, aber das musste tatsächlich nochmal neu, weil ich habe mir dann die Folge selber angehört und fand es ganz schrecklich, dass meine Stellen immer so geheilt haben. Da habe ich dann den Anspruch natürlich auch gehabt, das nochmal aufzunehmen.
Ja, meine Frau sagte immer, es ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch Freunde habe.
Ich wollte sagen, ist Frank ein strenger Regisseur?
Willst du den...
Ja, er ist zumindest unnachgiebig. Also es ist ja eigentlich gut, er hat halt einen Anspruch, ein Gewissen. Und
manchmal habe ich auch nur ein oder zwei Worte. Alles ist richtig, aber dieses eine Wort, kannst du das nochmal mehr so oder mehr so oder mehr leise oder mehr fragend oder mehr...
So, das kann schon zu Verwirrung führen, wenn er dann einfach in einem WhatsApp schreibt, sag doch mal, oh Gott, für mich oder so, dann denkt man sich, okay.
Ich spreche das dann auch sehr, ich schicke dir eine WhatsApp-Nachricht, so wie ich mir das vorstelle.
Ja.
Ich denke mir immer, wenn ich das von jemandem verlange, muss ich auch versuchen, das selbst irgendwie hinzukriegen, dass man sich was drunter vorstellen kann. Und ich habe halt haben ihre Aufnahme auch gehört, wie sie sich im Hintergrund nochmal das angehört hat, was ich geschickt habe.
Ich habe direkt danach, ich habe das angehört und dann auch immer danach sofort versucht, das so ähnlich wie möglich, wie du es gesagt hast, weil es ist ja auch so ein bisschen Übungssache.
Hallo.
Und dann merkt man, dass die meisten nutzen wahrscheinlich gar nicht ihr Spektrum und ich wusste gar nicht, was für ein Spektrum. Ich weiß auch gar nicht, ob das jeder so entfalten kann, wie jetzt ein Synchronsprecher, der das gelernt hat. Aber ich hoffe, ihr kommt noch ein bisschen mehr... Weil es ist schon, also wenn man das so ein bisschen übt und bewusster spricht, merkt man schon, okay, so habe ich mich auch noch nie selber gehört. Schon sehr interessant. Ich bin gespannt, was da in der nächsten Staffel noch so zutage kommt bei denen. Ja. Und man merkt auch, dass manche trotz laienhaft, also obwohl wir alle Laien sind, manche schon meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, von Anfang an sich sehr professionell angehört haben. Ich dachte, wow, der hat einfach ein Naturtalent. Gibt's ja auch. Also aus meiner Sicht natürlich, aus meiner laienhaften Sicht, dachte ich im Vergleich zu den anderen, wow. Aber das Gesamtbild ist auch, das ist so charmant, wenn man die Leute alle kennt und gut machen das natürlich alle in unserem Empfinden. Das ist schon besonders. Und das
sind alles Podcaster, die haben alle Mikro immerhin schon.
Und die kennen die auch, wir kennen die alle. Man hört dann die Stimme und weiß, ach cool, der kann. Und das ist einfach schön. Wenn man das macht richtig viel Spaß. Da hat der Frank auch nochmal dazu beigetragen und so eine richtig schöne Gemeinschaft, die sich auch regelmäßig mal bei Zoom dann sieht, nochmal zu festigen. Die gab es ja vorher schon via Twitter, aber jetzt gibt es sie noch ein bisschen enger, für mein Empfinden.
Ja, es sind jetzt zwischen 30 und 40 Leute schon.
Wow.
sind eine Menge Gespräche. Ich habe jetzt jeder Taxifahrer in der anderen Stunde. Ich denke mal, das klingt viel authentischer, je mehr dabei ist. Und wenn da auch einer zwischendurch mal einer was, auch nur zwei Sätze einwirft oder irgend sowas.
Ja.
Weißt du noch, wie du überhaupt dazu gekommen bist? Hast du dich entschieden, ich werde der Synchronsprecher oder hat sich das irgendwie anders ergeben?
Ich habe mich gefragt und frage mich das auch immer noch, wann man als Kind wohl mitbekommt und Sandra hat das vorhin schon mal kurz erzählt, dass du auf diesem Anime-Weg, glaube ich, diese Erkenntnis gemacht hast. Bei mir war es auch Star Trek. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wann kriegt man das mit, dass nicht alles, was wir bei uns im Fernsehen sehen, tatsächlich auch in Deutschland produziert ist oder in deutscher Sprache seinen Ursprung hat. Und mein Schlüssel zur Erkenntnis waren die Hörspielkassetten für Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Die ersten 10 Fernsehepisoden gab es tatsächlich als Hörspielkassetten. Im Auto gehabt, ja. Du kennst sie. Und da war für mich die Erkenntnis diese, dass eben, ich kannte den Vorspann natürlich in- und auswendig und wusste, Patrick Stewart ist Captain Picard und Gates McFadden ist Dr. Crusher. Und in der Hörspielkassette tauchten weder die Namen von Patrick Stewart noch von Gates McFadden auf. Stattdessen stand da eben der Name Rolf Schulz.
Ach so, ja.
Für Captain Picard und Rita Engelmann für in dem Fall Dr. Crusher. Und natürlich alle anderen auch. Michael Bahn habt ihr schon erwähnt oder Sven Plate oder Detlef Bierstedt oder Charles Rettinghaus. Und da war mir dann klar, okay, es muss irgendwas passieren, in dem diese Menschen, die offensichtlich diese Stimmen haben, jetzt den Leuten, die ich sehe, eben ihre Stimmen leihen. Und dann gab es den anderen Hinweis im Abspann, der Star Trek-Folgen und das ZDF hat die immer bis zum letzten Frame gezeigt. Sehr schön der deutsche Abspann. Ne? Sie sahen eine Folge aus der Serie, dann wurden nochmal die Gastdarsteller genannt, die Regie und der Produzent. Und ganz am Ende, die letzte Tafel im Abspann das war
die Stimme,
deutsche Bearbeitung, Arena Synchron Berlin, Buch und Regie und dann stand da eben Andreas Falinski und Michael Erdmann. Und das war für mich so in Kombination irgendwie der Pfad dahin, okay, es gibt Synchronisation, was ist Synchronisation? Okay, das ist Synchronisation. Und dann hatte ich, glaube ich, einfach Interesse an diesem Job und habe als Kind viel Theater gespielt und habe aber irgendwann für mich entschieden, dass die Schauspielerei als logische Fortsetzung dessen mir bei allem, was ich gehört habe von Leuten, die das machten, doch ein sehr unsicheres Feld schien und im Prinzip haben alle auch davon abgeraten. Und ich war dann auf Filmfestivals, habe mit Leuten gesprochen und die haben eigentlich alle gesagt, so schön wie das hier ist, was wir machen, wenn du kannst, mach was anderes, weil das ist so unsicher. Okay. Und dann bin ich im Prinzip Journalist geworden, aber mir war auch klar, ich möchte das irgendwie weitermachen. Und habe mich dann, als ich nach Berlin ging, dort einfach bei verschiedenen Studios beworben, habe mit Kolleginnen und Kollegen, die das schon länger machen, gesprochen, habe mich von denen auch ein Stück weit, soweit man das machen kann, vorbereiten lassen auf diese Synchronaufnahmen, weil es ist schon so ein eigenes technisches Verfahren auch. Ne? Und dann ist das Coole aber beim Synchron, wenn man da hinterher ist, wie bei vielen Dingen im Leben auch, ne? Irgendwann geben einem Leute eine Chance. Und das ist am Anfang eine kleine Chance, irgendwann vielleicht eine größere Chance und so steigert sich das. Und beim Synchron ist das einfach so, dass man in der Regel mal gebucht wird, wenn man da hartnäckig hinterher ist, für einen sogenannten Ensembletermin. Und dann ist man einer von irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sprecherinnen und Sprechern und wird eingeladen zu einem Aufnahmetermin, bei dem dann Hintergründe gestaltet werden. Ne? Eine große U-Bahn-Station oder ein Fest oder
Hintergrundstimmen oder sowas.
Ja, genau. So, wo du, wenn du eine große Szene siehst mit vielen Leuten auf einem Rummel irgendwo, ne? Der eine kauft gerade Popcorn, der andere sitzt im Karussell, dem ist schon schlecht, der andere steigt ins Karussell und hat Höhenangst oder was auch immer. Und das wird da alles aufgenommen und das macht man dann eine Weile und wenn man sich dabei irgendwie einigermaßen anstellt, dann fällt man vielleicht mal irgendeinem Regisseur auf oder einer Regisseurin und dann sagen die, ja Mensch, gut, du hast jetzt da den Hintergrund ganz toll gemacht, jetzt mach doch mal den Typen, der hier vorne steht und die Tickets verkauft. Und dann ist man ganz schnell im Dialog mit der Hauptfigur des Filmes, die halt sagt, ich hätte gerne 2 Tickets und dann sagt man als derjenige, der ihr die verkauft, hier bitteschön, wollen Sie auch noch dazu eine Cola? Ne? Und da sagt ein Regisseur, es gibt in so einem akustischen Gemälde im Prinzip keine unwichtige Rolle, weil es muss am Ende ja alles, ihr habt das gerade geschildert aus eurem Hörspiel, miteinander harmonieren. Und du kannst nicht die beste Sprecherin der Welt oder den besten Sprecher der Welt haben, der zwei Tickets kauft, und dann hast du jemanden, der nicht adäquat diese Tickets über den Tresen reichen kann, stimmlich. Sondern du musst schon an der Stelle, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist, auf einem relativ guten Level sein. Und so arbeitet man sich dann Stück für Stück hoch, und dann werden die Rollen, wenn man es irgendwie
gut, Glück
ganz gut macht, Glück hat.
Oder genau. Man beharrlich bleibt.
Ja, genau, man muss hartnäckig bleiben, und wenn das dann passt, werden die Rollen immer größer, und dann ist man halt irgendwie dabei. Aber das ist, wie bei vielen Dingen im Leben, eben ein Prozess.
Kein Weiß ja nun auf jeden Fall deine Lieblingsrolle. Hast du noch eine andere Lieblingsrolle?
Aus dem Synchron. Oh. Das Coole am Synchron ist ja diese unglaubliche Wandelbarkeit, die uns Sprecherinnen und Sprechern abverlangt wird, die einfach im Umkehrschluss sehr viel Freude bereitet, weil man innerhalb kürzester Zeit in die verschiedensten Rollen tauchen kann.
Also ein Massenmörder und mal was genaue Gegenteil oder so.
Ja. Es gab mal eine Serie, die sich auch mit Serienmördern befasst hat. Da war ich einer dieser Serienmörder. Eine ganz unheimliche Figur. Oder es gibt einen tollen Film, das habe ich auch sehr gerne gemacht, der beschäftigt sich mit der Mondlandung. Er heißt Moonwalkers und ein fantastischer...
Ist nichts von Michael Jackson.
Nein, ist nichts von Michael Jackson. Und das ist eine coole Geschichte, weil es dreht sich darum, dass ich die NASA vorbereiten möchte, auf die Mondlandung vor allem, aber für den Fall, dass sie nicht klappt. Und sie engagieren Stanley Kubrick, der für sie die Mondlandung inszenieren wollen, auf das sie für Notfall ein Band da haben, was sie abspielen können. Und es ist eine ganz kuriose Actionkomödie, und ich darf einen fantastischen britischen Schauspieler synchronisieren, Robert Sheehan, der in diesem Film sich als Stanley Kubrick verkleidet und die absurdesten Szenen erlebt. Und der Film ist bunt, der ist laut, der ist witzig. Wir sind Ende der 60er Jahre, die sind auch sehr großzügig im Umgang mit bewusstseinserweiternden Mitteln, und es ist ein großes Abenteuer. Und mein bester Freund in diesem Film, der mich in dieses ganze Schlamassel gebracht hat, ist von Rupert Grint dargestellt, von Ron Weasley aus Harry Potter. Und unser großer Gegenspieler in dem Film ist Ron Perlman.
Oh ja.
Und das ist einfach ein fantastisch freudiger Film. Und das war eine große Freude, weil ich in diesem Film die Mondlandung nachempfinden, nachspielen, Robert Sheehan synchronisieren durfte, während er auf dem Mond landet und ein bisschen verquer diese großen und ikonischen Worte sagt: Es ist ein kleiner Schritt. Cool. Für einen Menschen, aber ein großer für die Menschen. Und das war richtig toll.
Das klingt schon wirklich sehr cool.
Ja, ich kannte die Geschichte, ich wusste nicht mehr, wie der Film heißt.
Moonwalkers.
Vielleicht mal sehen, ob ich ihn irgendwo zu streamen gibt. Das interessiert mich mal.
Ich auch, ja. Und ich vermute mal, mit Hinblick auf die Zeit.
Es ist ihr seid ja hier gerade zu den Star Trek-Tagen in Eberswalde. Genau. Ein straffes Programm. 100 Menschen in 4 Tagen kommen hier in diesen, ihr werdet es bestätigen können, alles in allem kleinen Keller. Deshalb, es war total cool, dass ihr heute Teil einer wirklich sehr überschaubaren Gruppe wart, aber deshalb dauert es 4 Tage, die 100 Leute hierher einzuladen, weil ich glaube, das Erlebnis ist hier am schönsten, wenn es nicht so voll ist. Mhm. Weil man hat so anders Kontakt zur Gruppe, und wir haben heute ja auch alle gemeinsam hier was ganz Besonderes erlebt. Nochmal eine sehr außergewöhnliche Liebesbekundung, ein Liebesbeweis zwischen Sabine und Wolfgang.
Du bist die Sonne, nach der ich suche. Du bist mein Schatten. Du bist die Ruhe, in der ich schlafe. Du bist der Frieden, nach dem ich mich sehne. Du bist die Hoffnung, meine Liebe.
Das ist eine Überraschung.
Und Wolfgang hat sich schon Gedanken gemacht, wo du bist.
Ja, ich
weiß nicht. Sehr
schön. Und jetzt müssen wir sagen, vor 10 Jahren habt ihr geheiratet.
Nee, vor fünf
erst, aber seit 10 Jahren.
Seit zehn Jahren kennen wir uns.
Nice. Ich glaube, das ist schon schön, weil wir sind wirklich im Wortsinn unter uns. Und es ist doch nochmal ein anderes Empfinden, wenn eben nur 8 Menschen in einer Gruppe sind, statt irgendwie 20. Man kommt anders in Kontakt, man ist anders
mit persönlich.
Es ist sehr persönlich.
Man schließt sich die Klammer, man fühlt sich direkt auch zugehöriger, weil man auch gesehen wird.
Ja.
Ja. Und bei uns ist im Podcast ist es üblich, dass der Gast die letzten Worte richten darf an die Hörer.
Dass er die letzten Worte spricht.
Ja, ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Also möchtest du den Hörern noch irgendetwas sagen?
Ja, ich möchte die Hörerinnen und Hörer, Sandra und Frank haben das ja erlebt und werden vielleicht was dazu sagen, gerne einladen, auch mal das Raumschiff Eberswalde zu besuchen. Wir sitzen ja gerade in einem Eberswalder Keller. Und man kann das im kommenden Jahr wieder tun zu den Star Trek-Tagen über Pfingsten. Kann man mir einfach eine E-Mail schreiben, wenn man kommen möchte. Die Tickets werden am Ende verlost. captain@raumschiff-eberswalde.de. Oder natürlich seid ihr auch alle herzlich eingeladen und willkommen in den virtuellen Versionen dieses Museums. Könnt euch durchklicken, könnt die Podcast-Kolleginnen und Kollegen von Frank und Sandra treffen oder Star Trek-Schauspielerinnen und Schauspieler, die zu verschiedenen Exponaten was sagen. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn viele eurer Hörerinnen und Hörer einfach mal virtuell vorbeikommen oder natürlich am liebsten, haben wir jetzt oft gesagt in der vergangenen Stunde, persönlich, indem ihr euch meldet und dann hören wir uns nicht nur, sondern sehen uns vielleicht auch bald im 1701 Museum auf dem Raumschiff Eberswalde. Viele ja. Grüße von hier.
Und wenn einem das nicht vergönnt ist, das virtuelle Raumschiff lohnt sich auf jeden Fall, bringt sehr viel Spaß, ja. Auch die anderen Podcaster zu hören, was die hier zu ihren Lieblingsstücken sagen, das ist sehr sehenswert und hörenswert.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass wir hier sein durften und dass du uns nochmal eine extra Zeit eingeräumt hast für diese Aufnahme. Und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Lebt lang
und
hört
unseren Podcast.
Heute hat es nicht geklappt.
Wir sind aufgeregt.
Das ist doch nochmal nachher und nachher. Ja, schön.
Das ist so.
Wir melden uns nochmal glücklich und wohlgenährt aus dem Auto, denn wir treten jetzt unsere Rückreise an. Es war eine sehr schöne Erfahrung im Raumschiff Eberswalde. Ja, Frank, was hast du noch dazu zu sagen?
Ich war gar nicht dabei. Wo waren wir? Doch, war natürlich außergewöhnlich, mit Benjamin zu sprechen und er hat uns auch viele interessante Sachen erzählt. Das war schon toll. Aber das habt ihr ja selbst gehört. Und jetzt haben wir wieder 3,5 Stunden Fahrzeit vor uns, bevor wir auch zu Hause nochmal ganz in Ruhe auf dem Sofa irgendwas Schönes gucken und ein leckeres Eis mit Erdbeeren essen werden.
Genau, und dann geht's für mich morgen nochmal auf eine 6- bis 7-stündige Fahrt nach Frankfurt zurück. Aber es hat sich sehr, sehr doll gelohnt. Bin sehr glücklich, dass ich mich doch dafür... Ich hatte ein bisschen gehadert wegen der enormen Fahrzeit, aber ich bin sehr glücklich, dass ich die auf mich genommen habe und nehmen werde, weil es hat sich...
Ich freue mich, dass du das gemacht hast und dass ich nicht alleine da war.
Ja, es passt auch viel besser. Nee, das war wunderschön. Ja, und dann mal gucken, vielleicht melden wir uns später nochmal. Ansonsten, ciao.
Tschüss.
Das war Trek Talk. Leben mit Star Trek. Mit Sandra und Frank.
It's for the stars we've come. We have begun. Explore strange new worlds.